Wollen wir jetzt mal hier wieder zu ernsthaften Dingen übergehen?
Ja.
Dann, bitte.
Attacke.
Herzlich willkommen zum Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 101. Die Folge nach dem Jubiläum. Mein Name René, außerdem mit dabei die reife Dame Alex.
Servus.
Und der junge Hüpfer Marvin.
Junge. Ja, hallo.
Ein anderes Thema. Da war noch was mit einem anderen Jungen, nämlich dem jungen Zambrano, der da irgendwie an so einem Flughafen festhing. Was war denn da schon wieder los? Haben sie den beim Zoll nicht durchgelassen?
Ja, den haben sie gar nicht losfliegen lassen, das war wohl das Problem.
Ja, aber die Begründung fand ich jetzt auch irgendwie ein bisschen komisch, weil zwischen dem ankommenden Flug und dem abgehenden Flug keine 2 Stunden Pause dazwischen waren.
So ein Bullshit im Endeffekt.
Wen interessiert bitte sowas?
Ja, der Zambrano hat ja da irgendeine Verschwörungstheorie rausgehauen, ne? Wo er irgendwie gesagt hat, irgendwer war, weiß ich gar nicht, war das in Bolivien? Irgendwer war sauer wegen irgendwas anderem, weil... Gott, wie war das denn nochmal?
Ich merke schon, ganz genau.
Gut recherchiert?
Ja, ja.
Ist ganz also genau zusammengefasst.
Sehr fadenscheinige Begründungen.
Ich meine ganz ehrlich, die Sache ist doch die, was ich halt schon wieder krass finde, musst du denn eigentlich überhaupt zu so einem Rotztestspiel, es war ein Länderspiel, aber musst du denn zu irgendeinem Länderspiel fahren? Ja, das war am anderen Ende der Welt und das war auch jetzt kein wichtiges Spiel, das war auch kein grandios toller Gegner. Da muss ich mir auch schon mal sagen, ob das jetzt so sinnvoll ist. Ich meine, man hat ja auch gemerkt, bei Schalke war es ja ähnlich. Da hing der Verfan ja auch fest.
Ja.
Ist ja auch Peruaner, ja. Also die hatten da im Kollektiv überhaupt kein Glück an dem Tag.
Ich glaube, wenn ich das richtig so mitbekomme, hat sich der liebe Herr Fee auch reichhaltig über das ganze Thema ausgekotzt. Eben auch mit diesem Argument, warum wird denn so ein dusseliges Testspiel, was völlig... wertlos ist, dann mitten in diese Woche gelegt, wo die Leute erstmal länger unterwegs sind, als sie überhaupt dann nachher da spielen.
Ja, und ich meine halt, Trinidad und Tobago ist jetzt halt nicht die Weltmannschaft, gegen die du unbedingt antreten musst. Weißt du, das ist halt so eine Sache. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das kannst du mit rationalen Mitteln auch keinem erklären. Wäre das mitten in der Winterpause gewesen, mal so ein Spielchen halt mal so zwischen den Jahren, kannst du nichts sagen. Aber in der Phase, wo es halt wirklich auch darum geht, Punkte zu sammeln, ist es halt essentiell, so ein Spieler wie Zambrano, der ja auch wirklich ein Leistungsträger bei uns ist. Ne? Und dann, das kommt aber, wenn du in der Top-Mannschaft bist, wenn du viele Leute hast, die in den Nationalmannschaften spielen, auch unterschiedlichen, dann hängst du da gleich dran.
Ich verstehe aber zum einen den Zambrano nicht, dass er dann da auch hinfliegt. Der hätte ja auch von sich aus sagen können, von wegen... völlig ohne Mehrwert. Momentan hier erstmal Bundesliga, bleibe ich hier. Aber auch hätte doch meiner Meinung nach Trainer und auch ein Sportdirektor sagen können, hier Junge, wir sind jetzt hier erstmal am Spielen, bleib mal schön hier.
Naja gut, das hätten sie sagen können, aber im Endeffekt haben sie, glaube ich, nicht die alleinige Gewalt dafür.
Nein, aber man hätte ja mit ihm da vernünftig drüber reden können, sagen, hör zu, ja, du fliegst hier 24, 48, 72 Stunden dahin, stehst 90 Minuten auf dem Platz, wenn du Glück hast, fliegst wieder zurück, wir haben am Wochenende ein wichtiges Spiel, wo wir nochmal punkten wollen, nicht?
Ja, da hast du recht. Man hätte es geschickter machen müssen. Du hättest halt
guck dir an, Schweinsteiger, ne? Also
ja, das wollte ich sagen. Genau, weil du kannst nicht sagen, hier, der kann einfach nicht spielen, sondern du musst dir irgendwas einfallen lassen. Der hat eine Grippe, der hat irgendwie, was hat der Schweinsteiger gehabt, Alex? Irgendwie eine Zerrung oder sonst irgendwas?
Ja,
der
hätte ja sagen können,
hat Adduktoren, zählt im Zweifelsfall immer. Hat jeder Spieler immer.
Ja, genau. Ja. Und weißt du, da muss die Eintracht auch noch ein bisschen schlauer werden. Da müssen die aber auch mit Zambrano reden, weil der Zambrano verliert natürlich dadurch, wenn er nämlich nicht auftritt, natürlich ein gewisse Antrittsprämie. Ne? Die musst du dann eigentlich, müsstest du theoretisch dann wieder ausgleichen oder musst du ihm das sonst irgendwie schmackhaft machen. Aber Fakt ist halt, solche Spiele sind total für die Füße und die bringen nichts außer Unruhe.
Korrekt.
Weiß ich nicht. Also ich sag mal, bei dem Schweinsteiger ist die Situation halt noch ein bisschen anders, weil der halt absoluter Stammspieler in der Nationalmannschaft ist. Ist der Zambrano momentan auch, aber wenn der sich so, also der ist nicht in der Position, sich so Späßchen dauerhaft
das
leisten zu können.
Das ist ein Punkt, ja.
So, und da kannst du natürlich dann auch nicht hergehen und sagen, naja gut, auf der einen Seite willst du den Benefit haben, dass deine Leute auch internationale Erfahrung sammeln, was dir, wenn wir nächstes Jahr international spielen sollten, das heißt, natürlich auch wieder zugute kommen würde. Also ich meine, das hat ja schon auch seine positiven Effekte. Aber durch so Spielchen mit, ich habe hier gerade mal Adduktoren, weil ich keinen Bock auf Trinidad Tobago habe,
es geht ja nicht darum, dass er keinen Bock hat auf das Spiel, sondern es geht halt einfach darum, dass es für den Hauptarbeitgeber, und das ist nun mal unterm Strich jetzt hier die Eintracht und nicht die Nationalmannschaft, wie man ja durchaus auch feststellen konnte, jetzt mit Nachteilen behaftet ist.
Ja, aber das ist es für 24 oder 18 andere Spieler auch, die auch alle einen anderen Arbeitgeber haben. Also das ist ja kein alleiniges Frankfurt-Problem.
Das ja. ist richtig.
Also das ja, ist ja kein Problem, was wir exklusiv haben.
Nee, da hast du vollkommen recht. Also du hast, ja, das ist schon so, genau, da musst du. Ja, und er ist halt wirklich nicht in dieser Position, dass er das halt so einfach bestimmen kann. Ich meine, der ist ja jetzt auch froh, dass er wieder regelmäßig Nationalmannschaft spielt. Das hat er ja auch nicht gemacht in den Zweitliga-Zeiten. Da hat er auch nicht regelmäßig eine Einladung bekommen. Also das ist ein bisschen anders auf jeden Fall. Aber es ist, insgesamt ist es halt blöd gelaufen. Und gerade halt für Spiele, die im europäischen Fußball aktiv sind, ist es halt unglaublich ärgerlich und auch für die Vereine. Das halt natürlich, das dauert auch, wenn wir fahren von Trinidad Tobago hier wieder nach Deutschland zu fliegen. Das dauert halt seine Zeit. Und wenn du dann Anschlussflug verpasst, dann sieht es halt ganz schlecht aus. Ne?
Ja, da fliegt halt auch alle 20 Minuten einer.
Umso respektabler aber die Angelegenheit, auch dass er dann trotzdem aufgelaufen ist oder dass auch Faye ihn gestellt hat und dass er eine gute Leistung gebracht hat. Der war danach zwar total am Arsch, aber im Spiel ist es mir nicht aufgefallen.
Nee, mir auch nicht. Also da sind ganz andere auf dem Platz rumgestolpert, denen du eher 36 Stunden Reisezeit hättest zusprechen können. Er ist auf keinen Fall dadurch durch einen Leistungsabfall aufgefallen. Und wie gesagt, ich hätte mindestens 4-5 anderen Spielern attestiert, dass sie Jetlag haben und gerade eine Reise von Gott weiß wie viel Stunden hinter sich haben. Aber Zambrano hat eine solide Leistung abgeliefert, da kannst du nicht meckern.
Ja. Und das relativiert dann wieder alles im Endeffekt. Ja, dann kann er auch öfter so Fahrt machen. Ist halt blöd für eine Vorbereitung, aber im Endeffekt, wenn es so ausgeht, dann können wir noch glücklich sein. Worüber wir nicht glücklich sein können, ist eigentlich irgendwie das Ergebnis vom Spiel am Samstag, ne?
Na, eigentlich müssen wir mit dem Ergebnis noch relativ zufrieden sein. Wenn du dir anguckst, wie das Spiel so verlaufen ist.
Ich wollte gerade sagen, also ich habe jetzt das Spiel nicht gesehen, sondern mir nur mehrere Zusammenfassungen angeguckt. Aber ganz klar, wenn der Trapp uns da nicht den Arsch gerettet hätte, dann hätten wir uns auch nicht beschweren können, wenn wir da mit einem guten 3-0 abgewatscht worden wären.
Also ich habe jetzt Nürnberg auch nicht so stark gesehen, nee, wie es in vielen Zusammenfassungen dargestellt wurde. Von den Zusammenfassungen habe ich jetzt auch, glaube ich, nur die Sportschau gesehen. Da kamen wir viel zu schlecht weg. Ich fand, das war kein Spiel, wo Nürnberg hätte locker mit 3 Punkten rausgehen können. Ich fand die Szenen, ich weiß nicht, im Stadion sieht das vielleicht auch mal ein bisschen verfälscht aus. Die Szenen, die sie da rausgepickt haben, die Torchancen von Nürnberg, fand ich jetzt auch nicht so dramatisch. Klar waren da 1-2 schöne Paraden vom Trapp dabei. Aber ich sag mal, das viel Schlimmere eigentlich bei der ganzen Kiste ist, dass wir eigentlich keine einzige klare Torchance hatten.
Nö. Ja, wir hatten in der zweiten Halbzeit hatten wir eine. Sorry, wenn ich euch jetzt gerade unterbrochen habe. Und da erinnere ich mich, das war die dickste Chance für die Eintracht im Endeffekt, als der Inui den Rückpass zum Torhüter von Raphael Schäfer gespielt hat. Wo er wirklich in einer aussichtsreichen Position war, kam von der linken Seite, glaube ich, und hätte das Ding mal mit ein bisschen mehr Wucht oder ein bisschen mehr Effet einfach reinschlagen müssen, dann wäre es Tor für uns gewesen. Aber
ja, oder mal halb hoch. So ein
Rückpass. Ja, ja.
Aber es war also unten auf dem Boden rumgekullert. Ja? Deswegen sehe ich das halt auch nicht als gefährliche Torchance.
Nee, aber es war halt eine super herausgespielte Sache, weißt du? Ja. Ich meine, das war
der Meier, der hatte auch 2 oder 3 von den Dingern gehabt, wo er halt echt schlecht abgeschlossen hat. Aber da war halt wirklich nichts dabei, wo du sagst, geil abgeschlossen, gerade noch so gehalten oder irgendwas. Und das Ding vom Inui, klar, das war eigentlich eine aussichtsreiche Position. Ja. Und dann kommt so ein Kuller-Ding, den hätte er nur halb hochspielen müssen. Der Torwart lag ja schon unten.
Richtig, es war im Endeffekt richtig und also wenig zufriedenstellend. Gerade die Offensivleistung, defensiv hat mir die Eintracht eigentlich relativ akzeptabel oder ganz gut gefallen. Hauptsächlich auch wegen Trapp, weil ich muss sagen, ich habe mir dann auch die Zusammenfassung angeguckt, aber auch in der die zweite Halbzeit bei Sky. Und dann ist mir schon aufgefallen, da waren schon die ein oder anderen Dinger dabei, die er wirklich auch noch gut gerettet hat, aber er hat auch für Sicherheit im Spiel einfach gesorgt. Ja. Wo du dann einfach trotz der Tatsache, dass die letzten 5 Minuten wäre ja auch noch alles möglich gewesen, nach vorne und nach hinten. Da haben die beiden Mannschaften ja auch nicht komplett auf das 0-0 gespielt. Da hast du aber auch schon gemerkt, dass er für die nötige Ruhe gesorgt hat, dass wir zumindest mit dem einen Punkt nach Hause fahren, beziehungsweise dass wir den einen Punkt zu Hause behalten. Insgesamt ist es halt, wie Alex, du hast vollkommen recht, wir können froh sein, dass wir den Punkt geholt haben. Aber genau dieses Spiel separiert uns von Mannschaften nach unten und Mannschaften nach oben. Wäre das so eine Saison gewesen, wie die Abstiegssaison, hätten wir das Spiel in der 90. Minute mit 1-0 verloren.
Ja. Also gerade so, dass zumindest aus der Zusammenfassung heraus, so dieses Ding, in der war, glaube ich, in der 90. Minute, wo der Trapp den Ball nach vorne abfälscht und dann aber auch beim Rauslaufen dann nachher die Beine zumacht, wo, glaube ich, auch viele andere Torhüter halt eben die Beine aufklappt. Ne?
Genau. Genau, der Nikolov hätte nämlich auch gehalten, hätte aber zur Seite abgeklatscht und dann hätte, der wäre so weit abgeklatscht direkt zum Polter, dass der dann eingeschoben hätte. So, nein, aber ich will jetzt super, ist natürlich eine Theorie. Aber genauso kann es halt im Zweifelsfall laufen und dann verlierst du das Ding mit 1-0 und dann bist du tot unglücklich.
Genau, das war auch das, was der Polter im Interview danach gesagt hat, was ich zumindest im Sportschau oder Sportstudio, weiß ich nicht, in einem von beiden, wo er dann auch sagt, von wegen, er weiß, dass Trapp rausläuft, weil sie ja zusammen hier in der U-Nationalmannschaft spielen. Und er sagt, jeder andere Torhüter hätte halt normalerweise die Beine geöffnet gehabt, aber der Kerl hätte aus irgendeinem ihm völlig unbegreiflichen Grund halt eben die Knie da gehabt, wo sie nicht hingehört hätten für ihn.
Ja, aber weißt du, genau dieses Spiel hat uns auch gezeigt, dass wir nicht leider nicht die Mannschaft sind, die wirkliches Champions-League-Potenzial hat. Weil wenn du eine Mannschaft bist, die wirklich die Saison in die Champions League einzieht, dann gewinnst du das Ding halt auch dreckig mit 1-0. Das ist halt genau der Unterschied.
Das musst du an der Stelle halt einfach tun, ja. Aber gut, da sind wir ja auch noch 2 Tage von entfernt.
Ja, also ich meine, was momentan so ein bisschen die Tendenz ist, ist, dass die Offensive echt schwächelt. Aber die Defensive dafür stärker wird. Ich meine, das haben wir im letzten Spiel auch schon gesehen. Wir standen hinten wirklich gut und auch jetzt gegen Nürnberg. Hinten die Abwehrkette, die ist mittlerweile echt gut eingespielt. Auch der Sebi Jung hat hinten eine ganz solide Leistung gebracht. Nach vorne ging halt gar nichts. Ja. Bastian Oczypka, gleiches Spiel, hinten ganz solide gespielt. Nach vorne versucht, Akzente zu setzen, aber auch wenig geglückt. Aber alles, was davor kam, auch in Rode, hat hinten gut gebissen und Dinge abgeräumt, aber nach vorne im Spielaufbau wieder so viele Fehlpässe eingestreut und auch teilweise, also es sah unkonzentriert und lustlos teilweise aus, auch bei einem Schwegler. Und dann, ja, Aigner und Inui, meiner Meinung nach Totalausfall. Meier viel gelaufen, aber auch am Ende des Tages ein unglückliches Spiel gemacht.
Ja, also ich muss sagen, du hast zwei Personen schon angesprochen, die das Spiel ganz grundsätzlich ein bisschen negativ beeinflusst haben. Das hängt natürlich auch mit Nürnberg zusammen, die gut ausgeschaltet haben. Rode und Schwegler kamen überhaupt nicht ins Spiel. Ja, das hast du gemerkt in der zweiten Halbzeit, war es komplett deutlich, auch wenn da der Kommentator gemeint hätte, da wären sie verbessert gewesen, da will ich gar nicht genau wissen, wie das in der ersten Halbzeit war. Die wurden eigentlich größtenteils wirklich aus dem Spiel genommen. Das haben die Nürnberger wirklich, wirklich hervorragend gemacht, die aber selbst sich auch eher auf die Defensive verstanden haben. So will ich's. Aber ein Vollner und auch ein Simons und auch ein Balic, die haben defensiv so gut gespielt, dass sie halt Rode und Schwegler komplett ausgeschaltet haben und die eben offensiv gar keine Akzente setzen konnten. Und das hast du halt gemerkt. Für mich am besten noch in der Offensive war eigentlich der Aigner, der wenigstens viel, viel probiert hat, aber ja eben auch nicht so wirklich viel geglückt ist. Also er kam mir noch am wenigsten unglücklich vor von den ganzen Leuten, die da vorne rumgeturnt sind. Aber im Endeffekt hast du gesehen, es ging gar nichts nach vorne. Wir haben uns wirklich kaum Chancen erarbeitet. Und das hängt damit zusammen, auch dass unser so wertvolles zentrales Mittelfeld halt ausgeschaltet war. Ja, bitte?
Uns ist aber auch nichts eingefallen. Also du hast richtig gemerkt, da ist überhaupt keine Idee gewesen. Was du eben schon gesagt hast, der Aigner, der ist wenigstens nochmal, der hat versucht, mal eine Seite zu wechseln oder mal irgendwo anders hinzulaufen. Der ist in die Mitte gezogen, aber dann ist ein Jung von hinten auch nicht nachgelaufen gekommen. Der ist hinten auf seiner Position kleben geblieben, als hätte er irgendwie Zementschuhe angehabt. Also da ging halt wirklich gar nichts. Die Abstimmung, die hat gefehlt und jeder, der mal irgendwas versucht hat, der hat es halt wirklich auf eigene Faust versucht. Und auf links, also Inui war für mich tatsächlich ein Totalausfall.
Ja, auf jeden Fall. Also auch überhaupt gar nicht kreativ. Also da ist er alles schuldig geblieben, was er in der letzten Zeit mal gezeigt hat. Also da muss ich wirklich sagen, das war wirklich keine gute Leistung. Er ist auch zu Recht als Erster runtergegangen. Ja. Am interessantesten fand ich wirklich noch die Tatsache, dass Anderson sich in der ersten Halbzeit das ein oder andere Mal ein Herz gefasst hat und einfach nach vorne gegangen ist, was ich übrigens sehr gut finde.
Genauso. Ja. Also die sind von hinten vom eigenen 16er losgelaufen und hatten über das ganze Spielfeld nicht einen Anspielpartner. Und es war tatsächlich so, wenn du dir das auch nachher nochmal in den Fernsehbildern anguckst, da steht der Rest der Mannschaft da und guckt sich an, was die machen. Die laufen an denen vorbei und die stehen da und gucken und gucken zu, was macht denn der Bamba da vorne. Läuft und schließt auch noch selber ab. Und das, wie gesagt, mit dem Ball vom eigenen 16er bis zum Torabschluss vorne. Also daran siehst du eigentlich schon, dass da nichts geht. Nachher haben sie es zu Ende der zweiten Halbzeit versucht mit ein bisschen langen Bällen, aber auch das bringt natürlich nichts.
Ja. Nee, es war, ich meine, so, es gibt so Spieltage, das will ich jetzt auch gar nicht entschuldigen. Wir haben jetzt wirklich zwei wichtige Punkte verschenkt, so sehe ich das ehrlich gesagt. Aber es gibt halt so Spieltage, gerade im Leben eines Eintracht-Fans oder im Leben der Eintracht, wo es halt nicht einfach nicht so rund läuft, wo ein eigentlich sicher geglaubter Dreier, ich will jetzt nicht sagen, dass er sicher geglaubt war, aber so ein Dreier, mit dem er schon eher rechnet, einfach da nicht eingefahren werden kann. Das ist dann schon im besonderen Maße einfach ärgerlich. Aber irgendwie musst du
da mal wieder alles für uns gespielt hat, ne?
Ja. Ja, was ja auch der einzige Vorteil ist, dass wir trotz des relativ mageren Ergebnisses nicht großartig ins Hintertreffen geraten sind. Weil es hätten ja, wie du gesagt hast, die haben ja alle für uns gespielt. Selbst Dortmund, stell dir mal vor, wir hätten gegen Nürnberg gewonnen, dann wären wir punktgleich mit Dortmund gewesen. Ich will nur mal sagen, und wir hätten Bayer Leverkusen überholt. Also das sind so Sachen, die haben ja alle nicht so optimal gespielt. Ja, und auch Mainz hat ja für Mainzer Verhältnisse auch schlecht gespielt gegen Augsburg. Die haben selbst nur einen Punkt geholt. Das hätte ja auch noch schlimmer laufen können, dass wir den Abstand nach unten, dass der noch weiter verkürzt geworden wäre. Also insofern, es lief eigentlich alles einigermaßen okay. Du kannst sagen, okay, ein Punkt nur, aber trotzdem, die anderen haben auch nicht so gut gespielt. Also alles noch wie vorher. Aber es ist halt trotzdem ärgerlich, weil die nächsten Spiele werden halt kackschwer.
Ja.
Und das ist halt, im Endeffekt hast du hier, wir haben 37 Punkte, das ist okay. Ich denke, mit 37 Punkten, ich lehne mich mal so weit aus dem Fenster und sage, dass du in dieser Saison auch mit 37 Punkten nicht absteigen würdest. Ja?
Ja, das Ding ist ja, also was du dir ja angucken musst, ist, was haben wir denn jetzt für einen Abstand nach unten? Das sind 21 Punkte, die wir Vorsprung auf den 16. haben.
Richtig.
So, wie viele Spieltage haben wir noch?
Wir haben jetzt, so, das war jetzt der 21., also haben wir noch 13 Spieltage, sehe ich das richtig?
Genau, ja. Das sind fast durchschnittlich 2 Punkte, die Hoffenheim jetzt auf uns aufholen müsste pro Spieltag. Ja. Also das ist ein Ding der Unmöglichkeit.
Richtig, das denke ich halt auch. Also ich denke, deswegen, wir sind schon irgendwo durch. Ja, da brauchen wir uns keine Sorgen mehr machen, glaube ich jetzt einfach mal. Ich lehne mich jetzt mal so weit aus dem Fenster. Wie du das siehst, Alex, du hast es ja eben gut durchgerechnet. Aber trotzdem, man hat jetzt schon so Lunte gerochen und man will jetzt auch mal wirklich sehen, dass man ins internationale Geschäft kommt. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war am Freitag, habe mich mit ein paar Leuten getroffen. Weißt du, natürlich redest du ja, wenn du ein bisschen angetrunken bist, redest du ein bisschen redseliger und hast dann deine Wünsche und Hoffnungen, die du normalerweise als Eintracht-Fan ganz dick einsperrst und nur mal rauskommen lässt, wenn es eine großartige Siegeserie gibt, aber irgendwann denkst du mal dran, denkst, es ist vielleicht was möglich, ja, und man sollte das jetzt irgendwie am Schopfe packen, diese Chance, und da das liegt jetzt aber an den Spielern, auch ihr Nötiges zu tun.
Ja, vor allen Dingen da oben ist es halt enger, wie man glaubt. Also wir haben zwar 21 Punkte Vorsprung auf den 16., aber wir haben auch nur, ich glaube, 6 Punkte Vorsprung auf Platz 10. Also zwischen 10 und 5, da liegen, keine Ahnung, 2-3 Punkte dazwischen. Also da ist es echt relativ dicht beieinander. Und da muss nicht viel passieren, dass wir da nochmal richtig rausrutschen.
Auf Platz 10 sind es 8 Punkte Vorsprung derzeit.
Ja. Okay.
6 Punkte haben wir auf den 5. Vorsprung mit Freiburg.
Genau, aber das geht zum Beispiel schnell.
Genau, aber guck mal, zwischen 5 und 11, da liegen 2 Punkte dazwischen.
Ja, klar, auf jeden Fall. Das ist natürlich saukrass.
Und das ist halt jetzt echt knapp. Und da ist es halt schnell passiert. Wenn wir da oben den 4. Platz abgeben, dann sind wir ganz schnell in diesem Gemisch, wo es zwischen 11 und 15 rumschwirrt.
Ja, genau.
Um 5, sorry.
Ja, aber naja, gut, im Endeffekt ist alles noch relativ flüssig. Ne? Ich meine, auch selbst Stuttgart, die jetzt schon relativ weit abgeschlagen sind, die sind auf Platz 14 momentan, da sind jetzt 12 Punkte Unterschied, aber selbst die können auch nochmal ranrücken und dann sind wir plötzlich auch in ein paar tauschende Positionen. Also es ist alles relativ eng. Und deswegen ist es halt so ärgerlich, dass wir gerade gegen Nürnberg zu Hause ein Spiel nicht siegreich gestalten konnten. Weil, ja, aber was denkt ihr, womit hängt das zusammen? Ich meine, es gibt Spieltage, wo man einfach mal schlecht ins Spiel kommt, wo man immer einen Schritt zu spät ist. Das gab es auch in der zweiten Liga, hatten wir so Spiele, wo du immer einen Schritt zu spät warst, wo du nie diesen Drive gefunden hast. Das hatten wir auch in der Hinrunde, so auch ein Heimspiel gegen Fürth war das. Da war es auch so, dass wir trotz des frühen Tores, was wir damals erzielt haben, damals noch durch Meier, irgendwie nie so richtig in Fahrt gekommen sind. Und so schien mir das auch gegen Nürnberg jetzt ein Spiel zu sein.
Also mir ist gerade einiges einfach viel zu negativ.
Mhm.
So alles im Dunstkreis der Eintracht ist mir im Moment total negativ. Das ist angefangen beim Fee, der die ganze Woche nur am Rumnölen war. mit blöde Testspiele, alles scheiße, mit seiner eigenen Vertragsverlängerung am Rumeiern ist, die Vertragsverlängerung von Rode und Jung, die im Raum stehen, wo die Berater wieder anfangen, Druck zu machen. Dann wird unter der Woche nicht richtig trainiert, wo dann statt normalem Training auf einmal ein Basketballspielchen gemacht wird. Das ist alles so, ja, so halbgar.
Fandst du das negativ? Ich habe das jetzt gar nicht so mitbekommen, aber ich meine, was ist denn jetzt daran so negativ? Kritisierst du definitiv das Training?
Nee, ich kritisiere auch das Training. Also das ist halt das, was ich meinte mit, das ist so halbgar. Also es ist halt viel Negatives, oder das ist das, was ich so mitbekomme, so negative Schwingungen im Umfeld, und dann kommt halt noch so Larifari-Training dazu, und dann kommt der eine nicht von der Nationalmannschaft wieder, der landet halt morgens erst. Das ist halt alles so wenig professionell. Und so wie die ganze Woche gelaufen ist, ist das auch am Wochenende das Spiel gelaufen. Haben wir halt lustig Basketball gespielt, waren halt irgendwo auf Reisen gewesen, irgendwelche Berater haben mit irgendwelchen ausländischen Vereinen über utopische Summen verhandelt. Ja, und dann läuft halt am Wochenende nichts.
Tja. Also eine bessere Erklärung hätte ich jetzt auch nicht. Wir haben es irgendwie nicht geschafft, ins Spiel zu finden. Ob das jetzt wirklich daran lag, dass wir unter der Woche nicht so professionell waren wie in den Wochen davor, oder ob ihr alle schlecht gefrühstückt hatten, ob Schnitzel am Vortag schlecht war, keine Ahnung. Also,
ja. Adi, Alex hat auch einen guten Punkt angesprochen. Es ist ja momentan wieder im Dunstkreis, was man immer wieder hört, sind halt die ganzen Beratergeschichten. Ne? Also mit Jung und Rode, und man muss ja auch wirklich sagen, auch wenn sie bemüht spielen, was ja auch bei dem Spieltag wieder der Fall war, diese Klasse, die beiden in der Hinrunde hatten, auch gerade in Rode, die lassen jetzt beide wirklich vermissen. Ja, also das merkt man schon, das fehlt auch dem Spiel, dass in Rode momentan nicht diese, ja, ich will ja nicht sagen Genialität, aber diese Klasse einfach hat, die er in der Hinrunde hatte, und das macht sich halt bei so einem Spiel der Eintracht auch bemerkbar, auch weil du ja sagen musst, dass selbst bei dem Spiel, wo wir gewonnen haben, bei den beiden, Hoffenheim und Hamburg, jetzt auch in Rode zum Beispiel nicht rausgestochen hat. Also positiv. Also er war jetzt nicht der spielentscheidende Mann. Und das ist halt jetzt auch so eine Sache, ich mache mir so ein bisschen Sorgen, weil es wird ja immer viel gerüchtet mit den ganzen Spielerberatern. Das hatten wir heute auch schon bei Twitter haben wir das schon hitzig diskutiert, wie das halt aussieht, aber du hörst halt, ein Junge wird zum Beispiel mit dem in Verbindung gebracht, der wird ihm da die Worte in den Mund gelegt, das war ja zum Beispiel bei AS Rom, und ein Rode, der wird da angepriesen. Ich habe so die Befürchtung, dass die beiden irgendwie nicht ihren Kopf frei haben.
Was ja auch durchaus nachvollziehbar ist. Ich meine, klar, in der Hinrunde waren wir auch schon gut unterwegs, aber da war die Aufmerksamkeit halt auch noch nicht so groß. Die ist jetzt in der Zeit bis heute gestiegen. Du hast Angebote, die ja sicherlich auch nicht unbegründet sind und die auch die Berater wahrscheinlich ganz clever ausspielen. Und du hast einen eigenen Verein und einen eigenen Trainer, der keine klare Zusage zu deiner Zukunft an der Stelle gibt. Ja. Dass du dann halt nicht weißt, wo du hin sollst, ist auch irgendwo ein bisschen nachvollziehbar.
Ja, nee, das sehe ich gar nicht so. Also dieses permanente Abhängigmachen vom Trainer ist kompletter Bullshit. Also du suchst dir doch auch nicht deinen Arbeitgeber, du kündigst doch auch nicht bei deinem Arbeitgeber, nur weil du jetzt morgen einen anderen Chef bekommst. Da wartest du doch auch erstmal ab, was da passiert. Also da müssen sie auch mal mit 22 Jahren genügend Arsch in der Hose haben, dass sie nicht ihre Zukunft vom Trainer abhängig machen. Und das Ganze war ja auch eigentlich mit beiden schon so gut wie fix. Die standen ja beide eigentlich schon vor der Vertragsverlängerung. Das waren ja sowohl von eigenen Aussagen als auch den Aussagen von der Eintracht nur noch Kleinigkeiten, die gefehlt haben. Und da hat er auch kein Fee schon verlängert. Und selbst wenn er jetzt sagt, er bleibt nächstes Jahr noch, dann schließt der einen Einjahresvertrag ab. Mhm. Sowohl in Jung als auch in Rode sollen aber Verträge abschließen bis, keine Ahnung, 2016, 2017.
Mit den entsprechenden Ausstiegsklauseln, ja genau.
Abhängig kannst du dein Leben einfach nicht vom Trainer machen.
Aber woran liegt es denn dann?
In deine Entscheidung mit ein... Also meiner Meinung nach werden die nur von ihren Beratern zurückgehalten.
Ja, ich denke auch. Ich gehe auch ganz fest davon aus. Ich denke, dass hier im ganz großen Maße Mist getrieben wird. Ich will jetzt wirklich nicht, ich muss aufpassen, was ich hier sage, auch im Endeffekt, inwieweit ich mich da auch aus dem Fenster lehne. Aber es gibt einiges, was dafür spricht, dass die Berater nicht die saubersten Vögel einfach sind. Beide nicht. Beide Berater nicht. Sowohl von Rode als auch von Jung. Das sind, die sind auch schon des Öfteren mal nicht ganz positiv aufgefallen. Und ich glaube, dass da viel Schindluder getrieben wird. Und eins ist ja auch ganz klar. Die anderen Vereine, die alle Interesse an, gerade aus der Bundesliga, die alle Interesse an den beiden besagten Spielern haben. Was haben die jetzt auch für ein Interesse? Genau, dass die Eintracht im Laufe dieser Saison noch schlechter dasteht als die Vereine. Das ist Schalke. Das ist eine, das ist auch, was ich auch gehört habe, ist Leverkusen auch an beiden Spielern interessiert. Das ist im Endeffekt so, Leverkusen jetzt nicht vordringlich an Jung, weil die haben ja genug da im Endeffekt, auch in Caraval und so weiter und so fort. Aber gerade so Schalke, die sind doch nur daran interessiert, auch bei der Eintracht Unruhe reinzubringen, dann, wenn es nämlich bei uns ein paar Wochen nicht läuft, dass die wieder unsere Position einnehmen können. Und da, diese Intelligenz muss man aber auch als Vereinsführung, aber auch als Spieler, muss man diese Intelligenz haben, um zu sehen, hey, vielleicht wollen die jetzt auch im Vordringlichen gar nicht mein eigenes Gut, sondern nur ihr eigenes. Weil das ist nämlich wirklich ein Nachteil, den wir haben können, wenn zu viele andere Vereine in der Bundesliga an unseren Spielern interessiert sind. Wisst ihr, was ich meine, worauf ich hinaus will?
Ja, klar, du gehst ja eher zu einem Verein, der in der Tabelle über dem Verein steht, wo du momentan bist und auch eher Aussichten hat, international zu spielen, als umgekehrt. Du wirst ja nicht von jemandem, von einem Verein, der auf Tabellenplatz 4 steht, zu jemandem wechseln, der auf Tabellenplatz 15 oder irgendwas steht.
Genau, und Unruhe, das war auch schon früher das Bayern-Konzept. Unruhe bei anderen Vereinen reinbringen, dadurch, dass wir die Spiele angeblich haben wollen von anderen Vereinen. Das war schon ein Grundkonzept, was die Bayern schon früh geprägt haben, und das machen andere Vereine wie Schalke 04 auch. Das war schon früher bei der Eintracht, Schalke und Eintracht so, dass es da zu Konflikten kam. Wolfsburg ist auch immer ganz groß damals unter Magath schon, ja, und diese Gefahr sehe ich jetzt wieder. Und mir geht es ehrlich gesagt total gegen den Strich, dass jetzt überall um andere Vereine geredet wird, für Jung und Rode, aber es nicht diese einmalige Chance gesehen wird, diese einmalige Chance, die wir momentan immer noch haben, mit diesem Verein, mit dieser Punktzahl, die wir bislang haben, wirklich selbst was zu erreichen. Weil mir kann jeder erzählen, was er will. Natürlich, ich kann jeden Spieler verstehen, ich kann Rode, ich kann Jung verstehen, wenn die ihre eigene Karriere auch finanziell absichern müssen. Aber die sollen auch nicht diese Chance außer Acht lassen, mit der Eintracht mal was zu erreichen. Weil das ist dann eine Generation. Stell mal vor, die kommen auf Platz 4 oder Platz 3. Dann hast du eine Mannschaft, da wird sich jahrelang jeder Eintracht-Fan dran erinnern. Das ist auch schon mal was. Und die bekommen dann auch einen ganz guten Vertrag. Ich mahne gerade bei Jung das mahnende Beispiel an. Jetzt habe ich 2-3 Mal mahnen gesagt.
Ja, Ochs, hast du.
Ochs ist nicht viel schlechter gewesen als ein Jung. Das muss man auch mal so sehen. Das sind beides keine Überspieler. Jung siedle ich schon drüber an. Aber wenn Jung Pech hat, landet er genauso wie Ochs. Und da muss er wirklich aufpassen und muss ganz genau aufpassen, was er macht. Und es macht keinen Sinn, jetzt hier an ganz andere Vereine zu denken. Und
das ist ein sehr gutes Beispiel, weil ich glaube, das ist auch gerade momentan so ein bisschen die Krux, in der der Jung festhängt, nämlich auch genau das Gleiche, was der Ochs auch nie geschafft hat. Der bringt gute defensive Leistungen, aber nach vorne, und das ist genau der Durchbruch, der fehlt, hat der Ochs es nie geschafft, zu einem richtig gefährlichen offensiven Außenverteidiger zu werden, so wie es zum Beispiel der Oczypka ist. Wenn du einfach mal vergleichst, wie viele Flanken vom Oczypka kommen, wie viele vom Jung kommen, wie viele Vorlagen der eine gegeben hat, wie viele Vorlagen der andere, über welche Seite was geht, dann steht der Jung ganz klar hinten dran. Und das muss man halt auch mal sehen.
Ja, also gerade von der Vorlagen hast du vollkommen recht, wobei Jung auch in dieser Saison auch seine Vorlagenstatistik schon aufgebessert hat im Vergleich zu den letzten Jahren. Aber es ist auf jeden Fall.
Ja, nicht aber um ein erstklassiger Spieler zu werden und auch Vereinen gerecht zu werden, wie, keine Ahnung, Inter Mailand, AS Rom und wer da alles noch genannt wird,
genau.
Auch Bayern München hat im Moment kein Interesse an einem Sebi Jung.
Es gibt auch keine.
Da liegen einfach Welten dazwischen.
Ja, und das muss man halt auch mal genauso sagen. Und deswegen ist es. Und das ist für mich ja auch ein deutliches Beispiel. Ganz ehrlich, was will denn eigentlich ein FC Bayern München mit einem Sebastian Jung? Das ist jetzt gar nicht böse gemeint, wirklich nicht böse gemeint. Aber was sollte der FC Bayern München mit einem Sebastian Jung wollen? Was sollte Inter Mailand mit einem Sebastian Jung wollen? Es gibt Rechtsverteidiger, gibt es ausreichend. Da ist es eher die Sache, Linksverteidiger wie Oczypka gibt es nicht so oft. Aber will ich nur meinen, der einzige Verein, der wirklich relativ realistisches Interesse an Sebastian Jung hat, kann Schalke 04 sein, die mit Uchida da einen haben, der wirklich nicht besser ist. Da ist Sebastian,
ja, oder auch Werder Bremen.
Ja, oder auch Werder Bremen, aber wer will denn jetzt Werder Bremen wechseln? Bin ich total bescheuert jetzt in der
Moment. Genau, aber das sind halt auch keine Optionen. Schalke rutscht momentan als weiter ab. Werder Bremen, keine Ahnung, ist seit Jahren an ihm dran. Das ist auch Blödsinn, zu Wolfsburg zu gehen, wäre auch kompletter Bullshit. Was will der denn da? Da kann er auch bei der Eintracht bleiben. Genau. Und alles andere, und das sehe ich sowohl bei Jung als auch bei Rode, sind im Moment hauptsächlich Gerüchte, die eventuell auch vom Berater platziert werden.
Richtig, und das denke ich auch, dass viel von Beratern halt gemacht wird. Zum Beispiel, ich will noch mal kurz darauf zurückkommen, Sebastian Jung, AS Rom Gerücht. Das ist das, woran ich mich immer festhänge. Da hat Sebastian Jung wortwörtlich irgendwann von einem halben Jahr gesagt, dass er kein Interesse an der italienischen Liga hat, weil er die momentan nicht verfolgt im Fernsehen. Weil das hat er wortwörtlich gesagt, genauso. Er verfolgt die italienische Liga nicht im Fernsehen. Was er guckt, ist die Premier League und die Bundesliga. Zu was anderem hat er keine Zeit. Manchmal noch Primera Division. So. Und jetzt, vor zwei Wochen wurde dann zitiert, wurde dann halt gesagt, ja, von wegen, ja, AS Rom ist ein toller Verein, das ist sehr interessante, tolle Stadt und die Liga ist auch interessant. Bullshit! Das hat er nie so gesagt, das hat er selbst vor einer Woche oder vor 10 Tagen oder was weiß ich, hat er es ja sogar selbst noch dementiert. Aber das zeigt mir, wie viel da hintenrum gemacht wird. Und wer macht sowas? Das sind für mich oftmals die Berater.
Wirklich. Es sind nur die Berater, die da irgendwas gehen. Also, ja. Er wird doch da jetzt nicht irgendwie ein Interview in der Richtung geben. Das sind die Berater, die gefragt werden. Du kommst ja auch so als Pressemensch wahrscheinlich nicht so direkt an den Spieler ran, es sei denn, du stellst dich auf einen Spielfeldrand. Aber wenn du den anrufst, wird doch sowieso erstmal alles wahrscheinlich an den Berater verwiesen.
Ja, ich glaube schon. Ich gehe da auch von aus. Und das ist halt momentan immens schädlich für den Verein, weil das Problem ist, wir haben halt nur eine gute erste Elf, wenn wir ganz ehrlich sind. Die Eintracht hat eine gute erste Elf. Aber alles, was danach kommt, sowohl ein Ersatz für Jung, Celozzi ist ein guter Ersatz für ein, zwei Spiele, aber kein dauerhaft guter Ersatz.
Ja. Bin ich mir nicht sicher.
Ja, ich sehe es halt so. Also
Celozzi halte ich noch für den besten Ersatz, den wir da haben. Und ich, ja, also der kommt zu 90% an Jung ran.
Nee, also ich finde offensiv wesentlich schwacher. Wirklich. Also offensiv kommt keine Flanke an. Überhaupt keine. Überhaupt keine einzige Flanke habe ich bisher in den Spielen gesehen, die wirklich angab. Doch, eine hat eine Torvorlage gemacht gegen Lahnig. Weiß ich noch, Anfang der Saison.
Ach stimmt, es war, glaube ich, sein erstes Spiel.
Ja. Also das war echt ganz gut. Danach hat mir es nicht so gut gefallen. Aber gut, okay, kann mich ja eines Besseren belehren. Aber dann ist es halt auch noch so, Lahnig ist zum Beispiel ein guter Ersatz für Rode, aber auch nur für mal zwischendrin und nicht für dauerhaft. Und genau das ist nämlich das Problem. Und wenn dann uns so zwei Stützen halt ausfallen, dann merkst du halt, dass das Spiel halt bei der Eintracht auch ein bisschen schlechter wird.
Ja, auf jeden Fall. Also da fehlt's halt wirklich. Also Lahnig sehe ich noch als den schlechtesten Ersatz, den wir da haben. In so einem Spiel wie letzte Woche kannst du locker einen Kittel für einen Inui bringen. Hat der Inui einen guten Tag, kommt der Kittel bei weitem da dran. Dann hast du auf der rechten Seite einen Aigner. Wenn der einen guten Tag hat, dann ist der 100-mal wertvoller wie ein Matmur.
Ja.
Wobei das aber alles noch in Relation zu stellen ist. Der Abstand zwischen Lahnig und den beiden Sechsern, die normalerweise spielen mit Rode und Schwegler, der ist so riesig, der ist schon nicht mehr einholbar.
Hm. Ja, genau. Ja,
stimmt.
Das ist, ja, und daran siehst du, daran mangelt es halt im Endeffekt. Und das ist genau das Problem, was wir jetzt halt in dieser Situation haben. Das kann sich natürlich auch schnell wieder umkehren, wenn irgendwie was zufällig erfolgreich läuft, aber momentan ist es so, dass es halt nicht komplett rund läuft bei der Eintracht und dass solche Störquellen für die Eintracht halt wirklich sehr, sehr empfindlich sind und die Eintracht empfindlich treffen können.
Gerade in der Situation, in der wir jetzt sind, wo halt eben wirklich viel Augenmerk und viel Druck auf uns liegt.
Auf jeden Fall.
Da müsste jetzt eigentlich auch der Verein vorrangig einen Bruno Hübner und einen Armin Fee halt daran gelegen sein, da das Thema in trockene Tücher zu bringen. Und
zwar genau,
so schnell wie möglich.
Du hast Armin Fee genannt. Alex, du hast ja vorhin schon gesagt, der war ja beim aktuellen Sportstudio. Wie hast du den Auftritt gesehen? Was hat er überhaupt so erzählt?
Also der Auftritt war wie immer mega sympathisch. Also er ist halt schon jemand, den kannst du in eine Sendung einladen und du hast mindestens ein, zwei Lacher auf deiner Seite. Aber er wurde halt auch so ein bisschen in die Enge getrieben, was seine Vertragsverlängerung angeht. Und was dabei rauskam, war halt alles andere als ein klares Bekenntnis zur Eintracht. Also er wurde dann irgendwie gefragt, so naja, wie finden Sie es denn hier in Frankfurt? Ist die Stadt schön? Und da kam halt als erstes wieder ein blöder Spruch, wo er ins Publikum guckt und sagt, naja, wenn ich jetzt hier was anderes sage, dann werde ich ja auch, keine Ahnung, gesteinigt oder irgendwas, hat er gesagt.
Ja, irgendwie sowas in der Richtung war es.
Also selbst da hat er dann erstmal einen blöden Spruch parat gehabt, anstatt zu sagen, ja, ich fühle mich hier wohl. Das kam dann so im zweiten, dritten Anlauf. Und dann wurde ja, aber dann
auch,
irgendwie
auch nicht so klar, fand ich. Also ich habe es auch gesehen, ich fand es jetzt auch nicht so klar, diese Aussage, dass er sich wohlfühlt. Da waren auch wieder, fand ich, jede Menge Rechtfertigung und Bedingungen drin, die er dann auch in Richtung Verein und Stadt und so weiter gestellt hat. Also
ja, dann fing er wieder mit diesem elenden Thema Stadionmiete an. Also da hat er meiner Meinung nach sich auch langsam mal rauszuhalten. Das ist ein Thema, das betreut vielleicht einen Hellmann und einen Bruchhagen. Ja. Ich weiß nicht, warum der Fee sich permanent zum Thema Stadionmiete äußern muss. Da hat er jetzt auch von der Stadt schon mal einen Maulkorb verpasst bekommen, die ihm gesagt haben, naja, wenn er sich weiter dazu äußern möchte, dann soll er einfach mal vorbeikommen und dann schauen wir mal zusammen in die Zahlen rein, weil er da wohl auch das ein oder andere, laut Aussagen der Stadt, falsch geäußert hat. Aber das ist halt auch überhaupt nicht sein Thema. Da hat er einfach mal die Klappe zuzuhalten.
Genau. Interessant fand ich auch halt eben so seine Begründung, als dann dieses Thema Larkic wieder angesprochen wurde, so von wegen, naja, wenn man drei abgibt, darf man auch einen neuen holen, so mehr oder weniger. Aber noch interessanter fand ich eigentlich so diese Aussage oder diese Argumentationskette, dass er halt sagt von wegen, ja, Eintracht Frankfurt, toller Verein und seit Jahren die Kasse positiv gehalten. Aber wenn du quasi international spielen willst und da spielen willst, wo du eigentlich hingehörst, nämlich nicht auf Platz 12, sondern irgendwo so in dem einstelligen Bereich, dann musst du halt auch mal ein bisschen Mut zeigen und investieren. Also wo schon ich so hab zwischen den Zeilen rausgehört für mich, dass er eigentlich schon will, dass man eben nicht mehr auf dieses wir müssen uns positiv halten geht, sondern auch sagt von wegen, okay, dann hauen wir mal mit 5 Millionen, mit 10 Millionen über die Stränge, nehmen mal mehr Geld in die Hand und besorgen uns ordentlich Verstärkung.
Das habe ich ein bisschen anders verstanden. Ich glaube, das war ein ganz klarer Schuss vor den Bug in Richtung Bruchhagen und Hellmann. Weil was er damit, glaube ich, sagen wollte oder wo die Diskussion rauslief, war ja, dass er gesagt hat, ich finde das gut, dass man sagt, man will keine Schulden machen. Aber, und dann kam ja auch wieder das Thema Stadionmiete, daraus ist es ja entstanden, eine Stadt wie Frankfurt muss einfach ein Interesse daran haben, dass ein Verein wie die Eintracht oben mitspielt und nicht permanent gegen einen Abstieg spielt und wenn es gut läuft, mal im Mittelfeld landet.
Genau.
Da hat er eigentlich meiner Meinung nach ganz klar einen Vorwurf platziert, wo er gesagt hat, es müssen einfach Gelder akquiriert werden, um das Ganze möglich zu machen. Und da muss mehr getan werden, als es in der Vergangenheit getan wurde. Also schon weiterhin solide wirtschaften und im positiven Bereich machen, sich auf keinen Fall verschulden. Aber Leute, seht mal zu, dass ihr alternative Ideen entwickelt, wie wir an Kohle kommen, um nächstes Jahr ein Spieleretat zu haben, der mal nicht bei 25 Millionen oder vielleicht 30 Millionen liegt, sondern der vielleicht sich langsam mal in Richtung 40 Millionen orientiert.
Ja, okay. Mhm.
Ja gut, ich glaube, das war so eine Mischung aus beiden. Zum einen war es halt eben so diese Keule von wegen, hey, Stadt Frankfurt, du hast doch auch ein Interesse dran, fahr mal deine Kohle, die du von uns sehen willst, nach unten. Dann war es so in Richtung Bruchhagen-Hellmann, organisiert mal noch 1-2 Sponsoren, die halt auch ein bisschen mehr Geld locker machen, aber meiner Meinung nach auch ganz stark in Richtung Bruchhagen, hör auf, wie ein Dagobert Duck auf deinem Geldspeicher zu sitzen, sondern mach mal ein bisschen Geld hier locker von dem, was du noch hast. Also ich glaube, das war so eine Mischung aus allen drei.
Was er auch gesagt hat, ist, dass man bei einem, also eigentlich wirft er der Eintracht schlechtes Wirtschaften vor, wo auch immer das begründet dran liegt, weil er halt auch sagt, wir machen 70 Millionen Euro Umsatz im Jahr und haben dann 25 Millionen, um die in den Kader zu stecken. Und das ist ein Missverhältnis, was halt seiner Aussage nach überhaupt nicht passt. So, und bei so einem Umsatz muss halt einfach mehr Geld für die Mannschaft da sein.
Das kann man ja auch verstehen, ja.
So, jetzt läuft ja, ich glaube, dieses Jahr läuft ja die letzte Rate für diesen schwuchteligen Vertrag mit dieser Vermarktungsagentur. Ich glaube,
das
läuft immer noch, ne?
Die unsägliche, ja, das weiß ich ja. Das hast du recht. Das ist jetzt dieses Jahr die letzte Saison. 13, 14 ist jetzt die letzte Saison, genau.
Genau.
Nee, warte mal, 13, 14. Also sogar nächste Saison erst, glaube ich.
Nächste Saison immer noch.
Ich weiß nicht, entweder 12, 13 oder 13, 14. Ja, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Das ist halt, quält uns jetzt auch schon seit 10, 11 lang Jahren. Dann ist es, ja, 12, 13 ist es, glaube ich, vorbei. Hast recht, ja. Aber das ist natürlich jetzt, ja, das kostet auch immer noch zusätzlich Geld. Es sind viele Faktoren, auch viele Faktoren, die wir jetzt gar nicht so wissen. Wo wir natürlich nicht dieses Insight, diesen Insiderblick haben. Natürlich, aber es ist so, dass wir zu viel Geld in Projekte stecken, die wahrscheinlich vordergründig keinen Sinn ergeben. Ja? Und halt dann auch in die hohe Stadionmiete. Aber gut, das sind Dinge, die müssen auch intern besprochen werden. Da bringt es auch in einem gewissen Maße nichts, das immer ins aktuelle Sportstudio zu tragen. Es muss nur jeder bemüht sein, eine dauerhaft potenziell gute Mannschaft zur Verfügung zu stellen. Und da hat der Hübner für mich eine ganz gute Arbeit in dieser Saison geleistet. Auch schon in der letzten, muss man wirklich sagen. Da waren einige gute Transfers dabei.
Ja.
Und ich denke, da ist auch jetzt schon wieder dabei für die nächste Saison, was ich schon so höre, auch für die nächste Saison schon zu sehen, dass wir den einen oder anderen Spieler bekommen, der uns auch wirklich verstärkt, der auch den etablierten Kräften Druck macht. Da bin ich auch von sicher, dass er die eine oder andere Person bekommt. Gerade wenn wir wirklich gut dastehen. Aber unser vordringlichstes Interesse auch für Fee muss sein, dass wir diese Saison so gut wie möglich abschneiden und nicht zu weit denken. Und wenn es dann hilft, und ganz ehrlich, wenn es hilft, der Mannschaft Sicherheit zu geben, dass der Fee bleibt für ein Jahr, dann würde ich an seiner Stelle auch einfach diesen verdammten Vertrag für ein verficktes Jahr unterschreiben. Sorry, wenn ich das jetzt gerade so in dieser Drastik darstelle. Aber wenn ich merke, dass die Mannschaft vielleicht irgendwie ein bisschen Verunsicherung zeigt, weil ich jetzt meinen Vertrag noch nicht verlängert habe, dann mache ich das einfach. Oder? Wo ist das
Ding? Vor allen Dingen, er hat ja auch eigentlich nichts mehr zu verlieren. Worum geht's ihm denn? Um Geld geht's ihm nicht.
Sagt er.
Ja, ging ihm, glaube ich, aber schon die ganze Zeit nicht mehr. Alex, vollkommen recht. Weil
also kann's ja auch eigentlich nicht. Wenn du, guck mal, der arbeitet seit, keine Ahnung, 30 Jahren im Profifußballgeschäft, wenn nicht sogar noch länger, keine Ahnung, wie alt der mittlerweile ist. Der war Profispieler, der arbeitet als Trainer, der wird in seinem Leben nicht mehr am Hungertuch nagen.
Bei welchem Verein hat er denn trainiert und ist dann rausgeworfen worden? Der hat bei Wolfsburg trainiert. Was jetzt mal ohne Spaß. Ja, was hat er denn für eine Abfindung bekommen? Dann kannst du davon ausgehen, dass der da ordentliche Abfindung bekommen hat bei Wolfsburg. Da hat er wahrscheinlich noch drei VWs draufgeklatscht bekommen und hat noch irgendwie ein Anwesen. Vielleicht hat er noch mal eine Lustreise mit ein paar VW-Angestellten gemacht. Zack, irgendwie so, ist alles kein Problem. Und beim HSV, da wird auch, wenn es um Trainer geht, wird auch ganz gern mit Geld um sich geworfen. Also ja, auch kein Problem. Der hat schon so viel Geld gemacht. Um Geld geht es ihm wirklich nicht. Aber
also wenn es an der Lustreise scheitert,
ja,
schwer dabei.
Oh, ja. Der Bachelor hier, ja. Ja, Alex, die Bachelorette, ja, hat sich hier schon angeboten, ja.
Ja.
Mit Lustknabe Armin Fee eine vergnügliche Reise zu tun. Alles andere werden Sie der 23-Uhr-Ausgabe von RTL exklusiv, RTL 2, mitbekommen. Ja.
Alles für den Club.
Aua, 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 aua. Aber mein Gefühl sagt mir irgendwie nach diesem Auftritt im Sportstudio, er ist von einer Verlängerung seines Vertrages noch ein ganzes Stück weit weg.
Weiß ich gar nicht. Also ich raff das auch manchmal nicht, was seine Aktionen immer sollen. Also er scheint ja da irgendein Kalkül hinter zu haben. Ich glaube, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass er verlängern wird. Ich glaube aber, das wird genauso ein Eiertanz, wie es im letzten Jahr war, wo er eigentlich gesagt hat, naja, wenn wir aufgestiegen sind, dann reden wir. Und dann wurde aber nicht irgendwie zwei Tage geredet, sondern nee, da wurde wochenlang rumgeeiert. Und dann nochmal Forderungen gestellt und ne. Und ich glaube, genau so einen Eiertanz gibt es auch dieses Jahr. Nur, was der Marvin eben schon gesagt hat, die Mannschaft ist halt nicht so stabil, dass wir halt so kleine Nicklichkeiten, die am Rande des Geschehens passieren, einfach wegstecken können. Wir haben viele junge Leute, die vielleicht teilweise auch noch verunsichert sind. Der eine ist in einem Formtief, der andere hat seine Leistungen nicht zu 100% abrufen können. Und da muss einfach ein bisschen mehr Ruhe rein. Und da muss auch ein Armin Fee jetzt mal die Kirche im Dorf lassen und mal aufhören, permanent irgendwelche Unruhe selber zu stiften, egal in welche Richtung das geht.
Und ich meine, es ist ja jetzt mal so, wir stehen auf dem vierten Tabellenplatz. Also ich meine, auch wenn das jetzt sich alles relativ negativ anhört, vielleicht ein bisschen geprägt von dem Spiel gegen Nürnberg, wir haben momentan eine richtig grandiose Leistung und eine richtig wunderbare Saison am Start. Und auch, was ich bis vor der letzten Woche gehört habe, ist, dass die interne Stimmung in der Mannschaft ja auch richtig gut sein soll, was Trapp auch immer wieder gesagt hat. Also da muss man auch sagen, das klingt doch, auch wenn wir jetzt hier ein bisschen negativ reden, alles gar nicht so schlecht. Und wir sind in einer wunderbaren Ausgangslage. Und das muss die Mannschaft eigentlich tragen, auch trotz des 0-0. Wir haben immerhin nicht verloren, das muss man auch mal so sehen. Und jetzt geht's gegen Dortmund. Ganz ehrlich, da haben wir auch nicht wirklich zu viel zu verlieren. Wenn wir da irgendwie 2-0, 3-0 verlieren, dann ist es auch nicht wild, weil dann nimmst du das Lehrgeld halt mal mit. Aber du musst immer die Möglichkeit haben, gegen Dortmund was zu holen. Und unsere Mannschaft ist fit, es ist kaum einer verletzt, da ist kaum einer wirklich krank. Wir treten in Bestbesetzung auf. Da können wir vielleicht doch gegen Dortmund überraschen. Also man muss das alles positiv angehen. Aber die negativen Zeiten werden vielleicht in der Saison noch kommen. Und ja, dann ist es wichtig, dass ein Armin Fee diese Ruhe behält und der Mannschaft auch zeigt, hier, ich bin für euch da und nicht, ich bin vielleicht nächste Saison weg. Denn mal ganz ehrlich, was will er denn in der Bundesliga? Wo soll er denn hingehen?
Ich wollte gerade fragen, zu wem soll er denn gehen? Also
Schalke. Hier, ja, aber Schalke ist doch ein elendiger Rotzverein. Jetzt mal ohne Mist, wenn jetzt hier irgendein Schalke zuhört, hat er Pech. Die Sache ist doch die, das ist ein Verein, der jahrelang nur durch die Petrodollars von Gazprom durchlebt. Ja, das ist ein Verein, der hat unglaublich viel Schulden, unglaublich viel Mist gemacht. Da ist ein Horst Held, der seinen super Buddy Jens Keller als Trainer angestellt hat. Und was passiert, wenn der Jens Keller da ist? Genau, es geht in den Keller. Oh, jetzt habe ich aber einen gerissen. Fakt ist, das ist hier überhaupt doch, das sind Klüngeleien, die bei Schalke 04 vorherrschen. Das ist eine Mannschaft, die momentan überhaupt in sich nicht ruht. Bei der Eintracht hat der Armin Fee es bestens, weil er seine Mannschaft nach seinen Vorstellungen aufbauen kann. Und dieses Konzept, was er momentan bei der Eintracht in Verbindung mit Hübner durchbekommt, wird er niemals so mit Horst Held zusammenbekommen. Ich weiß, die beiden kennen sich.
Bin ich mir gar nicht so sicher. Die zwei sind doch auch Busis. Da hat er endlich die Kohle, um sich die Spieler zu kaufen, die
welche
er will.
Kohle denn? Welche Kohle denn? Guck dir das doch mal an, was die für Geld verbrannt haben. Und wenn die jetzt nicht in die Champions League kommen und momentan sieht es nicht danach aus, dann brennt da der Baum. Dann ist nämlich, weißt du, wie viel Geld die überhaupt erst erwirtschaften müssen, damit sich dieser Dreckskader überhaupt einigermaßen lohnt? Wenn die nicht in die Champions League kommen und stattdessen wir irgendwie in der Champions League sind oder irgendein anderer Verein, dann brennt da der Baum und dann ist überhaupt kein Geld mehr da. Das ist es nämlich. Die sind ja darauf angewiesen, die rechnen ja mit der Champions League-Teilnahme. So idiotisch, wie das halt auch ist. Aber wir sind ja der große FC Schalke. Wir müssen ja so einen Hundeler bezahlen. Wie viele Millionen verdient der pro Jahr Gehalt? Keine Ahnung. Das ist das Doppelte von, mindestens das Doppelte, wenn nicht sogar das Dreifache, was ein Schwegler bei uns verdient.
Ja, hey, du weißt aber nicht, wie viel Geld noch aus Russland kommt, ne? Also,
ja, das ist die Möglichkeit, da hast du vollkommen recht, ja.
Genau, und dadurch sieht es bei denen halt nicht so mager aus. Klar, also wenn du dir mal das reine Wirtschaftliche anguckst, dann steht Schalke ganz schön beschissen da.
Ja, aber mal ganz ehrlich, auf so einen Sponsor an sich kannst du dich halt auch nicht verlassen. Ja? Wenn die heute sagen, naja, ihr seid nicht in der Lage oder nicht in der Position, wo wir euch sehen wollen, dann sagen die auch, okay, fahren wir das Thema runter, ab nächstes Jahr gibt es halt weniger Kohle oder keine mehr.
Ja, aber gleichwohl ist halt Schalke wirklich der einzige Verein, der Armin Fee irgendwo interessant werden könnte, oder? Also ich meine, sonst sehe ich keinen. Hannover hat einen super Trainer mit Slomka, der wird da ja nicht gehen. Gladbach hat sich stabilisiert mit Favre, der wird auch noch lang bleiben. Der HSV ist ja auch wieder momentan ein bisschen besser, aber der wird ja auch nicht nochmal zum HSV gehen. Und ansonsten ist alles fest besetzt. Bayer Leverkusen spielt ihren Schuh ganz gut offensiv runter. Die werden auch werden nie einen neuen Trainer haben. Also mit Lewandowski, Hübner, dieses Duett funktioniert ganz gut. Und ansonsten ist ja alles besetzt. Also in der Bundesliga gibt es sonst keine alternativen Möglichkeiten, so wie ich das sehe.
Ja.
Nee, vor allen Dingen Keller ist halt eher so der Bankwarmhalter.
Ja, auf jeden Fall.
Ist halt Keller.
Ja, natürlich. Ja, Keller ist aber auch ein Vogel. Ja, genauso wie beim VfB Stuttgart der Labbadia. Mich hatte das ja sowieso damals gewundert, dass Labbadia überhaupt so einen Erfolg beim VfB Stuttgart hatte, zeitweise, der wirklich nach oben gebracht hat. Da muss ich sagen, Hut ab, ja, hier Chapeau und so weiter und so fort. Aber mittlerweile ist er wieder zu seiner normalen Leistung angekommen. Und ganz ehrlich, Labbadia war überhaupt noch nie ein guter Trainer. Der war bei Darmstadt kein sonderlich guter Trainer. Nee. Der war der Trainer, der mit Fürth am wenigsten gemacht hat, auch wenn er bei Fürth zeitweise relativ gut dastand, aber nur weil die Mannschaft immens gut war in der zweiten Liga, hat mit Leverkusen es nicht geschafft, den DFB-Pokal zu gewinnen, was wirklich keine Herkulesleistung war. Ich glaube, die haben damals gegen Stuttgart gespielt und gegen Leverkusen hätte wirklich gewinnen können. Ich weiß nicht, ob es gegen Stuttgart war, aber war leichtfertig vergeben. Da wurde ja im Nachhinein auch gesagt, dass es interne Querelen in der Mannschaft gab. Beim HSV sah es auch nicht gut aus. Und jetzt bei Stuttgart, naja, wie gesagt, die Halbwertszeit von Bruno Labbadia ist äußerst gering. Aber gut.
Der geht aber auch stetig bergab, seit er seinen Vertrag wieder um 2 Jahre verlängert hat.
Richtig, der hat den Vertrag verlängert. Schon der Woche davor haben sie ja eine Niederlage kassiert, den Vertrag verlängert, seitdem alles verloren. Ich glaube, jetzt sagen wir ehrlich, Stuttgart hat doch die ganze Rückrunde bisher nur verloren, oder?
Ja.
Ah ja, das ist natürlich heftig. Und jetzt stehen sie halt, wie gesagt, es sind nur 6 Punkte. Es sind nur 6 Punkte für Stuttgart auf die internationalen Plätze. Deswegen, das ist genau das, was die Alex vorhin gesagt hat. Das ist alles relativ eng. Aber trotzdem, Platz 14 hört sich halt für den VfB Stuttgart ziemlich kacke an.
Ist es ja auch.
Ja.
Ist es ja auch.
Naja. Gut, wie sind wir eigentlich zum VfB gekommen? Das ist ja gar nicht unser Thema.
Ist nicht unser Thema, aber wir haben gerade...
Was war denn unser Thema?
Ja, immer noch.
Ach, der Fee, genau.
Ja, wir sind über den Herrn Fee dahin gekommen, weil wir gerätselt haben, welcher Verein in der Bundesliga denn ein Interesse an dem Mann haben könnte. Und sind zu dem Entschluss gekommen, keiner, also bitte unterschreiben.
Oder halt nur halt FC Schalke, ne? Das ist dann wirklich die einzig gangbare.
Genau, deswegen sage ich ja, keiner, ja, also bitte unterschreiben.
Wobei, das passt halt auch so puzzelmäßig gerade schon wieder zusammen.
Ja.
Also ein Keller jetzt die Rückrunde abschließen lassen, damit man halt irgendwie da rauskommt, der ist sowieso schon einen Haken dran gemacht, dann hier den Busi Feder platziert. Also das würde halt passen.
Gleich noch einen Jungen mitgenommen zu Schalke, ne?
Ja, genau. Rode auch noch mit dabei.
Ja, aber ich sag dir mal eins. Kannst du machen, was du willst. Wenn der Fee zu Schalke geht, ist die Sache in einem Dreivierteljahr vorbei. Der kann sein Konzept so nicht durchsetzen. Ich sag's, wie es ist. Der Fee hat einmaliges Glück gehabt, dass er zu Eintracht Frankfurt gegangen ist. Seine Karriere war praktisch passé. Der hat keine Traineranstellung mehr in der Bundesliga bekommen. Der galt verbrannt. Der galt als schlechter Trainer. International galt als nicht guter Trainer. Es gab viele Journalisten, die gesagt haben, Fee hatte auch beim HSV ganz schlechte Arbeit geleistet, hat viel nicht gefallen. Der wäre nie wieder großartig in der Bundesliga gelandet. Ist jetzt über Umwegen wieder zurück in die Bundesliga mit Eintracht Frankfurt gelandet. Das Konzept, was er momentan spielen, das funktioniert eindeutig richtig gut in dem Zusammenspiel. Das ist ein Glücksfall und da sollte er sich überlegen, ob er wirklich diesen Schritt geht und nochmal neu ein Puzzle zusammensetzt, von dem er nicht genau weiß, wie die Einzelteile aussehen. Wort zum Sonntag. Guten Abend.
Hervorragend. nicht Sonntag, sondern am Samstag spielen wir gegen Dortmund 18:30.
Ja.
Ja.
Die Jungs können wir überholen, wenn wir uns ein bisschen anstrengen. Um hier mal ein bisschen Optimismus wieder reinzubringen.
Ja, klar, nein, ne, logisch. Also ich meine, die Sache
ist... Das wird auch ein Selbstläufer. Lewandowski 3 Spiele gesperrt.
Ja, ganz ehrlich, das ist echt gut. Also das ist wirklich... Das ist wirklich gut. Lewandowski auch, das ist schon ein großer Vorteil. Und dann sind auch noch zum Teil verletzt. Wer weiß, was jetzt gegen Schachtel Donetsk passiert. Da kann auch sein, dass der ein oder andere von irgendeinem rustikalen Ukrainer umgenietet wird. Also du weißt nicht, was passiert. Die Vorzeichen sind grundsätzlich nicht schlecht. Das Einzige, was wirklich blöd ist, ist, dass halt Dortmund 4-1 zu Hause schon gegen Hamburg verloren hat. Und die wollen halt ihre Kulisse, ihren Fans nicht nochmal in die Niederlage bieten. Ne?
Wobei sie da diese Saison schon extrem häufig gemacht haben. Ja. Also wenn, dann kann man Dortmund auch eine kleine Heimschwäche andichten. Von daher trifft es uns eigentlich besser, dass wir in Dortmund spielen.
Ja, das auf jeden Fall.
Wobei die Eintracht ja jetzt auch nicht die ausgeprägte Auswärtsstärke hat, ne? Aber
ja.
Aber ich sag mal so, nimmst du einen Punkt mit, bist du geil. Ist scheißegal, was
ich wollte gerade sagen, wir haben es im Hinspiel ja auch schon gezeigt, dass wir, wenn wir gut drauf sind und mit ein bisschen Selbstvertrauen und Motivation da rangehen, halt auch in der Lage sind, da mal ein Unentschieden noch rauszufischen irgendwie.
Vor allen Dingen, der Druck ist halt jetzt wieder weg, ne? Also gegen Nürnberg, da hast du ein bisschen Druck, da drauf die Woche gegen Freiburg hast du meiner Meinung nach auch wieder Druck. Da müssen eigentlich 3 Punkte wieder her, das sind so Spiele.
In Freiburg, wir haben ja 2 Auswärtsspiele, in Freiburg
genau.
Genau, aber das sind halt die Spiele, wo du halt, wie Alex sagt, den Druck hast, weil du halt einfach da quasi gezwungen bist, die 3 Punkte mitzunehmen. Wenn du gegen Dortmund verlierst, sagt halt auch keiner was unterm Strich.
Na, ich sag nicht, dass Freiburg eine leichte Nummer wird. Das auf keinen
Fall. Nein, das nicht, aber du hast
aber Freiburg,
eine ganz andere Voraussetzung.
Ist auf jeden Fall, du kannst in ein Spiel gegen Dortmund extrem lässig reingehen, weil wenn du mit 0 Punkten nach Hause kommst, sagt kein Mensch was, weil du hast ja gegen Dortmund gespielt. Aber jeden Punkt, den du aus Dortmund mit nach Hause bringst, der kann gefeiert werden wie sonst.
Genau.
Und deswegen glaube ich, dass wir da auch viel, viel befreiter wieder aufspielen können. Dortmund hat jetzt hier Champions League diese Woche noch auf der Brust, müssen ins eiskalte Sibirien da hinten fliegen.
Sibirien liegt mittlerweile in der Ukraine.
Ja, ich war in Geografie auch nie so ein großer Held, aber da habe ich jetzt auch kurz gezuckt.
Meinte das jetzt eher von den Temperaturunterschieden?
Ach so.
Okay.
Ja, weil da ist es ja schon 2-3 Grad kälter wie hier.
Ja, kann schon sein, ja. Wobei, ja, Schacht Donnerstag ist gar nicht so. Naja, gut, egal. Ja. Wir wollen uns jetzt nicht in Geografie üben, ja. Ja, aber du hast vollkommen recht. Potenziell relativ kalt dort, da kann immer noch ein bisschen was passieren, ne?
Genau, dann kommt Lewandowski ist gesperrt, das heißt, sie spielen. Ein Schieber vorne ist mit Sicherheit nicht so gefährlich wie ein Lewandowski.
Nein.
Dann Gündogan. Ist Gündogan nicht verletzt? Habe ich da nicht irgendwas gelesen?
Ja, Gündogan, ich glaube, der wird auch so ein bisschen geschont. Ich glaube, der ist schon bei dem Spiel gegen die Eintracht, ist er wieder am Start. Aber grundsätzlich hast du recht, der ist immer noch, ist fraglich. Genauso wie auch ein Großkreuz. Ich weiß gar nicht, ob Großkreuz bis dahin wieder fit ist, wobei ein Großkreuz...
Schmelzer ist für morgen auch fraglich.
Ja, genau.
Ist halt also, die Frage, was bis dahin wieder ist.
Und du weißt auch nicht, was bei den Spielern passiert. Das sind dann immer diese Eventualitäten. Uns kann es potenziell ganz gut treffen. Ja, genau. Ganz klar. Ganz
also ich meine, Dortmund ist natürlich in der zweiten Reihe deutlich besser besetzt wie wir. Ne? Also auch ein Piszczek hinten macht mit Sicherheit keine schlechte Figur.
Ja, der spielt ja auch normal. Also stammt, der fällt ja momentan gerade aus. Das ist ja das Hauptaugenmerk, weswegen da überhaupt was gehen kann.
Wieso fällt der aus?
Ja, ich weiß auch nicht, aber der war verletzt. Ich kann ja jetzt nicht genau sagen, was er hat, aber Piszczek ist ja normalerweise absoluter Stammspieler bei Dortmund. Piszczek ist irgendwie verletzt, ich weiß es auch nicht genau. Kann ich jetzt nicht. Ich spiel komplett ohne. Aber ist egal, trotzdem, du, Alex, du hast vollkommen recht, die haben eine ganz gute zweite Reihe. Da gibt es den einen oder anderen, der dir immer noch adäquat ersetzen kann, was es halt bei der Eintracht nicht so ist. Und deswegen, aber wir haben, es ist eine Chance da. Und eigentlich ist so ein Spiel auch genau optimal für die vermeintlichen Krisenspieler, das ist ja jetzt auch alles nur relativ gesehen. Ja, die haben ja jetzt kein Eigentor geschossen, ja, oder sonst irgendwas. Aber für die relativen Krisenspieler Jung und Rode, die können da komplett befreit aufspielen und vielleicht ist das auch wieder eine Initialzündung, wenn es da gut läuft, du machst eine 1-1, fährst aus Dortmund raus mit einem Punkt und da haben beide eine gute Leistung gemacht, vielleicht Rode eine Torvorlage oder Jung eine Torvorlage und dann läuft die Sache wieder. Dann ist es wieder eine Maschine, die weiter anläuft und dann ist die ganze Sache wieder wesentlich positiver. Also so muss man das sehen, weil es kann auch für jeden Spieler eine Freude sein. Ich denke, Piszczek spielt, glaube ich, wieder. Ich glaube, der ist wieder fit. Ich muss nur noch mal nachrecherchiert. Der ist aber auch ausgewechselt worden beim letzten Spiel. Naja, wie auch immer. Ja, das kann für so Spieler eine Initialzündung sein, weil du weißt, du kommst vor eine gute Kulisse. Das wird ja sowieso immer gelobt. Es geht mir auch ein bisschen auf den Sack, wenn andere Spieler von anderen Vereinen sagen, dass es in Dortmund so geil ist. Das, also tut mir leid, zucke ich auch ein bisschen zusammen. Aber gut, ist ja auch eine ganz interessante Atmosphäre, gebe ich ja zu. Und das ist für jeden Spieler eine Motivation und dann geht das auch. Vielleicht kann das eine richtig positive Initialzündung haben, wollte ich nur sagen.
Denke ich halt auch, zumal du halt wirklich mit, ja, du kannst da hinfahren und du hast, wir haben halt echt nichts zu verlieren. Ja. Und es sieht halt bei Dortmund ganz anders aus.
Genau, ja. Aber halt mindestens einen Punkt mitnehmen wäre halt schon eine coole Motivation für die Spiele, die halt danach dann kommen. Freiburg, Gladbach, Hannover, wenn du da motiviert aus Dortmund wieder heimfahren kannst, hilft dir das sicherlich auch in den Spielen danach.
Ja, so richtig leichte Spiele haben wir ja sowieso nicht. Also egal, was da jetzt noch kommt. Freiburg ist eigentlich so traditionell gesehen eher ein Spiel, wo du sagst, naja, da musst du mal drei Punkte mitnehmen. Aber das ist halt auch nicht mehr so.
Nee,
also das wären alles schwere, schwere Dinge. Und wir haben uns auch letztes Jahr extrem schwer getan gegen die, wo wir gesagt haben, das sind unsere Konkurrenzen um den Abstieg, da müssen wir punkten.
Wie diese Saison das ist wirklich auch schon die Eintracht immer schwer bei. Ich kenne sie nicht anders.
Ja, wie auch jetzt schon wieder, ne? Wie gesagt, Nürnberg nur einen Punkt geholt zu Hause auch nur einen Punkt gegen Greuther Fürth geholt. Das sind so die Dinge, da hättest du nochmal einen Dreier geplant, weißt du? Und das ist halt, das kommt dir jetzt wieder, im Endeffekt kannst du auch jetzt nur sagen, sichere drei Punkte müsstest du eigentlich einen Fürth in diese Saison noch holen in Augsburg. Und ansonsten wird es immer wieder schwierig. Weißt du dann, es ist immer schwierig. Das ist auf Messerschneide, die Bundesliga ist momentan qualitativ so hochwertig, dass jeder jeden besiegen kann. Das sieht man Woche für Woche.
Ja.
Wir müssen halt sehen, dass wir dieses Leistungsniveau, was wir momentan teilweise haben, momentan fällt es ein bisschen ab, aber grundsätzlich, dass das möglichst lange hochgehalten wird, damit wir am Ende der Saison auf einem Tabellenplatz sind, der ähnlich der aktuellen Position ist.
Jo.
Was schätzt ihr aufstellungsmäßig, wie werden wir da Samstag auflaufen?
Ja, business as usual.
Gleiche Thematik wie jetzt gegen Nürnberg, in der Hoffnung, dass Larkic schon ein bisschen besser zum Tor findet.
Ja, gut, also ich meine, Larkic ist natürlich auch ein bisschen davon abhängig, wie der Rest der Mannschaft spielt.
Ist klar.
Wir haben eben gesagt, wir hatten ein mehr als durchschnittliches Mittelfeld und dann kannst du nicht erwarten, dass der Stürmer vorne raussticht. Ne? Also wir hatten eine gute Abwehr, ein durchschnittliches Mittelfeld und dann hängt natürlich auch ein Stürmer vorne drin, der hängt halt tatsächlich in der Luft. Und da erwarte ich mir einfach von einem Larkic auch wieder mehr, wenn's von der Mitte aus wieder ein bisschen besser läuft. Du hast auch gesehen, der ist teilweise bis zur Mittellinie mit hinten hingerannt, um sich die Bälle zu holen. Das ist, also der hat ein extrem schweres Spiel gehabt.
Ja. Hat ja, wie viele Chancen hat er überhaupt aufgelegt bekommen? Ich glaube, keine einzige. Da musst du auch mal sehen, da ist halt auch nichts von den Außen großartig angekommen. Dann ist es halt auch für den Lakic schwer, das Ding einzunetzen. Genau das muss jetzt wieder, im nächsten Spiel muss sich halt wieder ändern. Aber ansonsten von der Aufstellung brauchst du nichts zu verändern.
Hatte Rode sich eigentlich seine 5. gelbe Karte abgeholt?
Nee. Nö, hat er nicht.
Kann er jetzt machen.
Gut.
Aber er kann auch noch 10 Spiele damit warten.
Ja, gesagt, klar.
Ist er kein Spieler, so, der jetzt immer nur gelb sehen muss. Und vielleicht verteilt sich das dann auch mal auf ein paar andere. Aber es ist halt... Muss halt sehen, wie es läuft. Es gibt nur noch schwere Spiele. Ne?
Ja.
Aber an sich bleibt es dann bei der Aufstellung, die wir letzte Woche hatten. Und dann geht's weiter.
Die war ja jetzt auch nicht so schlecht.
Ah ja, und immerhin schon zweimal hintereinander zu null. Das ist halt auch wieder so eine Sache. Wie die Alex auch am Anfang schon gesagt hast, René, du auch. Immerhin haben wir mal zu null gespielt. Ja?
Und war doch, glaube ich, auch das erste Heimspiel zu null, oder?
Ich glaube, es war das erste Heimspiel.
Ich habe gerade nochmal durchgeblättert. Ja, war recht. Das erste Heimspiel zu null.
Ja, genau. Und das ist
daran
ja auch schon
siehst du aber auch die Stabilität, die wir mittlerweile in der Abwehr hinten haben. Also mir gefällt unser Defensivspiel immer besser. Und also was wir am Anfang der Saison so kritisiert haben, finde ich mittlerweile richtig gut. Ich habe mittlerweile echt ein gutes Gefühl bei unserer Innenverteidigung. Da sind ganz, ganz wenig Fehler mit dabei. Also das läuft schon. Ja, und ich glaube, dadurch kommen auch die zu Null-Spiele. Natürlich trägt ein Trapp sein Teilchen dazu bei, aber ich glaube, die stabil stehende Defensivreihe vor ihm, wenn die gut im Laufen sind, dann kriegen wir das auch noch ein paar Mal hin mit dem zu Null.
Seien wir doch mal ehrlich, die ganzen 5 Leute, die hauptsächlich für die Defensive zuständig sind, inklusive Torwart, inklusive Außenverteidiger und Innenverteidiger, das ist eine Leistung, die momentan der Saison bringen. Das ist absolut, das sind Overperformer. Du hättest doch nicht gedacht, dass ein Zambrano und ein Anderson, die diese Saison zum ersten Mal zusammenspielen, beides eher potenzielle Zweitligaspiele, die noch keine ganz großartige Bundesliga-Erfahrung gehabt haben, und auch ein Oczipka und auch ein Jung, gut, Jung in Klammern, aber auch gerade ein Oczipka, dass die so gut diese Saison bislang spielen. Das hätte auch keiner erwartet. Das ist wirklich, wirklich eine grandiose Leistung. Und da hat auch Zambrano gezeigt, dass er wirklich das nächste Level erreicht, und auch in Anderson, bei dem vielfach gemutmaßt wurde, oh, ob der es wirklich für die Bundesliga schafft. Hey, also beide für mich momentan richtig gute Innenverteidiger, die sich im Laufe der Saison noch gesteigert haben. Muss ich sagen, Hut ab.
Ja, gebe ich dir zu 100% recht.
Bei allen ist noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Da kommen auch mal wieder Phasen, wo es nicht so läuft. Das ist ganz klar, so jung wie die sind. Aber wir müssen sehen, das ist momentan relativ positiv. Alex hat es vollkommen richtig gesagt. Die Defensive ist wenigstens das, was einem immer noch gefallen kann. Momentan muss das Mittelfeld wieder zulegen. Aber hey, positiv denken.
Jo.
Positiv denken dürft ihr auch bei den Tipps. Frau Alex, fangen Sie mal an.
Schwer. Also ich bleibe mal bei meinem Unentschieden. Weil ich tatsächlich mit dem Unentschieden zufrieden bin. Ich rechne auch damit, ich gehe nicht davon aus, dass wir in Dortmund auftrumpfen und die in ihrem eigenen Stadion mit einem Sieg davonfegen. Von daher, ich tippe auf ein 1-1.
Herr Marvin?
Ich absolut d'accord, sehe ich ganz genauso. Irgendwie so ein wuseliges 1-1. Ich glaube, dass wir vielleicht sogar mit Glück in Führung gehen und dann wird Dortmund den Kampf aufnehmen und die ganze Zeit uns mit Toren beballern wollen, aber nur einer geht rein und wir haben mit einem Punkt und viel Augenschmerzen. Durch die ganzen Schläge gehen wir mit einem Punkt aus Dortmund raus. Aber immerhin, ein Punkt.
Ich bleibe bei euch, sag auch ein Punkt, allerdings mit einem 2-2. Ich glaube, da fallen mehr Tore.
Ja, ich glaube, wir haben unser Torpotenzial beim Hinspiel schon verballert.
Ja,
da geht noch was. Da geht noch was.
Apropos, da geht noch was.
Apropos, da geht noch was. Bevor wir zu der Auflösung unseres Gewinnspiels aus der 100. Folge kommen, haben wir hier noch ein Audio-Feedback bekommen, was ich euch jetzt nicht vorenthalten möchte. War, glaube ich, irgendwie so anderthalb Minuten irgendwas in der Richtung. Ich spiel's mal ab.
Hallo, liebes Eintracht-Podcast-Team. Hier ist der Carsten oder euch vielleicht oder den einen oder anderen besser bekannt als Schreihals. Ihr seid ja selber Podcaster, deswegen wird es mir auch schwer fallen oder fällt es mir an sich immer schwer, mich kurz zu halten. Ja, weil ist halt schon eine Labertasche. Ja, aber kommen wir zu euch. 100 Episoden Respekt und natürlich alles Gute dazu und Gratulation und pipapo. Ja, ich wollte gerade noch mal ein bisschen zurückblicken zu den letzten 100 Folgen. Eigentlich wollte ich ja schon zur 99. einen 18-minütigen Audiokommentar schicken, hab's dann doch gelassen, weil ihr wisst ja 1899, ich muss das euch ja nicht erklären. Ja, jedenfalls, was ist mir so von den letzten 100 Episoden hängen geblieben? Also zum einen irgendwann, glaube ich, um Folge 10 rum habe ich ja euch schon mal einen Audiokommentar zukommen lassen. Wollte in der Zwischenzeit immer wieder, aber man denkt ja an, man will und macht es ja doch nicht. Aber kommen wir auf Punkt. Ja, also wie wahrscheinlich den meisten die Episode mit Christoph Preuß hängen geblieben und eine hypernervöse Alex, die ständig an den Fingern rumgespielt hat und man schon Angst hatte, dass sie sich die Finger verknoten würde. Ja, und des Weiteren halt, wie es halt bei Eintracht dann oder bei der Anhängerschaft der Eintracht üblich ist, 3 gewonnene Spiele und man redet von der Champions League. Okay, dieses Jahr ist es wirklich denkbar, aber im Gegensatz zu euch denke ich mir, wenn es überhaupt international ist, dann ist es ein Riesenerfolg und damit sollte man eventuell auch zufrieden sein, weil die Gefahr ja halt schon besteht, ja, dass dann nächstes Jahr die Mannschaft sich nur auf dieses fokussiert und auf diesen Wettbewerb und alle anderen Ziele dann im Blickfeld verliert. Ja, das ist natürlich die Gefahr, aber okay, die weiß natürlich dann auch der Trainer, der dann hoffentlich auch weiterhin Armin Fee hält. Heißt, ich war am Anfang ja nicht so der Freund von ihm, aber ich muss sagen, da habe ich meine Meinung komplett geändert. Er ist ein guter Mann. Hätte ich nicht gedacht. Ja, und hoffen wir, dass er uns noch sehr viel weiter Spaß bereitet. So, jetzt komme ich aber endgültig zum Ende, weil ich verzettel mich hier schon wieder. Also, macht's gut, macht weiter so. Ich bleib euch weiterhin ein treuer Hörer und ja, dann bis bald. Tschüss, der Schreihals.
Vielen Dank, Schreihals. Hat mich ja sehr gefreut.
Genau, vielen Dank. Seit langem mal wieder ein Audio-Feedback. Wer sonst noch uns Audio-Feedback schicken möchte, kann das gerne per E-Mail tun oder per Audioboo da dann mit Eintracht Podcast verschlagworten und dann fällt das hier bei uns raus und dann kommt das in die nächste Sendung. Was nicht mehr in die nächste Sendung kommt, nämlich heute noch dran kommt, ist die Auflosung unseres Gewinnspiels. Und die Alex sagt jetzt nochmal, was es da denn überhaupt zu gewinnen gab.
Ein Kronleuchter, nee, was hatten wir eben gesagt?
Ein Beleuchtungskörper,
ein Eintracht Frankfurt Beleuchtungskörper. Ja, also einmal das Eintracht-Licht, was der René auf der Webseite auch mit Bildern verlinkt hatte und als zweiter Preis ein nicht weniger schönes T-Shirt. Teilnehmen konnte jeder, der uns irgendwie Feedback hat zukommen lassen bis gestern Abend 23.59 Uhr. Das heißt, jeder, der bis dahin uns einen Kommentar auf Facebook hinterlassen hat, eine Mail geschickt hat, irgendwie losgelassen hat zu uns oder auf der Webseite einen Kommentar hinterlassen hat, nimmt an der Verlosung teil. Und die moderiert jetzt aber wieder der René.
Genau, wir haben 14 Personen, die berechtigt sind, aufgrund ihres Feedbacks an dieser Verlosung teilzunehmen. Die habe ich jetzt mal in so eine nicht nach Datum sortierte oder andersweitig sortierte Liste gepackt. Und da wir heute zu dritt sind, passt das meiner Meinung nach hervorragend mit dem Auslosen. Nämlich jeder von euch sagt dann eine Zahl und dann schauen wir mal, wer gewonnen hat. Marvin darf das Shirt verlosen und die Alex wollte, glaube ich, gerne den Gewinner der Lampe ziehen.
Eigentlich wollte die Alex die Lampe haben.
Und eigentlich habe ich gesagt, die Alex kriegt den Beleuchtungskörper nicht.
Dann muss die Alex leider zu dem Eintracht-Fanshop in der Bethmannstraße sich selber eine kaufen.
Wenn die noch welche haben. Das war ja limitierte Auflage. Es kann auch sein, ja, dass die alle weg sind und dass wir hier quasi so das letzte Stück aus dieser Serie haben.
Die Special Podcast Edition.
Ja gut, dann fangen wir erstmal
mit dem Shirt an. Zum Glück sind keine T-Shirts.
Dann fangen wir erstmal mit dem Shirt an, weil das ist der letzte große Preis am Schluss, würde ich sagen, oder?
Genau, eine Zahl zwischen 1 und 14.
7.
Die 7, dann hätte oder hat gewonnen der Ed Joldorf von Twitter, der uns da ein Feedback hat zukommen lassen. Herzlichen Glückwunsch als Gewinner des T-Shirts. Ich schicke dir, wenn du es nicht vorher schon hörst, nochmal eine DM mit den Angaben, wo wir es denn hinschicken sollen. Ja,
viel Spaß damit.
Genau. Ich weiß nicht, in welcher Größe hatten wir das Shirt?
Ich glaube ein L oder XL. Ich glaube, es ist auf jeden Fall groß genug.
Genau. Universalgröße. Hm? Hervorragend. Also, das ist der Ed Johldorf Gewinner des Shirts. Und jetzt noch bitte einen Gewinner ziehen für den Beleuchtungskörper, Frau Alex.
Dann nehme ich die Rückennummer des Torschützen vom 1-0 gegen Dortmund am Wochenende, nämlich die 11.
Die 11, das wäre der Eintracht-Kasper, ebenfalls Twitter, der da uns ein Feedback hat zukommen lassen. Auch hier herzlichen Glückwunsch zur Lampe. Auch hier schreibe ich nochmal an mit der Bitte dann um die Adressdaten, damit wir auch wissen, wo wir es hinschicken können. Herzlichen Glückwunsch. Und danke an allen, die teilgenommen haben und uns Feedback gegeben haben. Es war durchweg positives Feedback mit dem Wunsch, dass wir doch gerne verstärkt nochmal uns nach Gästen umschauen sollen, die bei Podcasts teilnehmen können, auch gerne mal von den Spielern. Da hatten wir uns ja auch schon mal ein paar Gedanken gemacht, an wen wir uns da noch wenden können oder wen man da mal befragen kann, auch vielleicht mal von anderen Vereinen da wieder so eine Mischung zu machen. Ich glaube, da liegen wir gar nicht so weit auseinander. Ja, ich bin mit meiner Liste dann soweit durch. Ich weiß nicht, habt ihr noch Themen, die euch jetzt in der letzten Stunde eingefallen sind?
Nein, ich denke, das war es jetzt erstmal im Großen und Ganzen, oder?
Ich denke auch. Dann bleibt uns nicht viel anderes übrig, als den Sack für diese Woche zuzumachen. Wir dürfen nur noch ein bisschen Champions League gucken. Morgen ist ja Dortmund dran. Schauen wir mal, was unser Gegner vom Wochenende da macht. Ansonsten wünschen wir eine schöne Restwoche. Freuen uns auf ein schönes Fußballwochenende. Mindestens ein Punkt aus Dortmund. Wenn es mehr sind, sind wir auch nicht böse drum. Und melden uns in der kommenden Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut.
Ciao.